Herrgott, unsere stumpfen Herzen. Du kennst unser Unvermögen zu glauben. Du kennst unsere schreckliche Liebe zur Sünde und zur Finsternis und zur Nacht. Nun wollen wir vor dir unser Herz auftun, die all unsere Sünde und Schuld und Unglauben und Ungehorsam bekennen. Und wollen dir danken, Herr Jesus, dass du gekommen bist als der Heiland der Sünder. Lass uns doch dein Heil, deine Rettung, deine Gnade wirklich im Glauben ergreifen und erfahren. Amen. Wir beten weiter in der Stille. O Jesu, teure Gnadensonne, erleuchte meine Seele ganz. Amen. Wir hören ein Wort aus der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Da heißt, da die Hirten das Kind gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus dem dritten Kapitel des Johannesevangeliums. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr, lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Vor Weihnachten, da wird man dauernd gefragt, ach, sag mal, was wünschst du dir zu Weihnachten? Man ist froh, wenn die Frau im Laufe des Jahres einen Regenschirm stehen lässt, dann weiß man was und so, ne? Ich wünsche Ihnen, dass all Ihre Wünsche erfüllt worden sind zu Weihnachten. Wenn ich gefragt wurde, was wünschst du dir zu Weihnachten? Nun, dann sagt man, ich bin wunschlos glücklich oder eine Krawatte oder so, ne? Aber heimlich habe ich immer gedacht, ich habe einen Weihnachtswunsch, aber den kann mir leider kein Mensch erfüllen. Und den kann ich Ihnen ja nun, wo die Weihnachtstage zu Ende gehen, verraten. Mein Weihnachtswunsch ist, ich möchte einmal eine Weihnachtspredigt halten, wie die Hirten von Bethlehem. Hirte, das heißt ja Pastor, nicht? Pastor heißt Hirte. Das waren die ersten Weihnachtspastoren, die Hirten von Bethlehem. Die haben eine Predigt gehalten. Da sie das Kind gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das von Gott her zu ihnen gesagt war. Wissen Sie, da ist ein Doppeltes drin. Sie haben ein objektiven Tatbestand verkündigt, dass Gott etwas getan hat. Aber sie haben so verkündigt, dass ihre persönliche Erfahrung und ihr persönliches Erlebnis dabei war. Nicht? So möchte ich predigen können. Da geht es weiter, und alle, vor die es kam, wunderten sich. Das griechische Wort, Sie wissen, Neues Testament ist griechisch geschrieben, das griechische Wort, das hier steht, ist viel stärker. Das heißt taumazein, das heißt staunen, betroffen sein. Und alle Leute, die Hirtenpredigt hören auf der Straße, die staunen. Wenn ich predige, dann gucken sie, ob die Uhr bald zu Ende ist oder schlafen ein oder was weiß ich alles nicht. Die staunten. Die rissen die Augen auf. Unerhörte Botschaft. Ja, das Taumatsein ist noch mehr. Das heißt betroffen sein. Die Leute fühlten, Mensch, das geht mich an. Dass das geschieht, so eine Wirkung, das können wir nicht machen. Das muss Gott durch seinen Geist geben. Ne? Aber verstehen Sie, das ist mein Weihnachtswunsch seit Jahren. Ich möchte eine Weihnachtspredigt halten können wie die Hirten. Und jedes Mal, wenn ich eine Weihnachtspredigt halte, dann mache ich mich auf, eine Hirtenpredigt zu halten. Ich möchte Ihnen die großen Taten Gottes verkündigen, aber so, dass es ein persönliches Zeugnis wird. Dass Sie taumatt sein, betroffen sind davon, das muss Gottes Geist geben. Ich will versuchen, eine Hirtenpredigt zu halten. Also Sie verstehen, nicht über die Hirten, sondern, wenn es gelingt, wie die Hirten, wie ein richtiger Pastor. Und da möchte ich Ihnen, dabei bleiben wir, drei Dinge sagen. Ich lese den Text nochmal. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Erstens, lassen Sie uns doch merken, wie der große, lebendige Gott um uns wirkt. Gott hat die Welt geliebt. Ein Liebender, der wirbt um den Gegenstand seiner Liebe. Der Jakob hat 7 Jahre um die Rahel geworben. Ich hoffe, Sie kennen die Geschichte aus der Bibel. Das ist ein Werben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Der heilige Gott wirbt um diese unheilige Welt. Das ist ein großes Wunder. Was das für ein Wunder ist, das versteht eigentlich der erst, der die ganze Bibel kennt. Wissen Sie, am Anfang der Bibel, da steht, dass Adam und Eva sich vom lebendigen Gott trennen, autonom werden wollen. Und da sagt der lebendige Gott zu ihnen, hinaus aus dem Paradies, ab, geht weg. Da schlägt eine Türe zu. Und er stellt den Cherub mit dem bloßen Haut und Schwert zwischen den Menschen und sich. Und auf einmal, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Da wirbt er um den Menschen. Auf einmal so ganz anders. Warum auf einmal diese Änderung? Ich weiß es nicht. Meine Freunde, Liebe kann man nicht erklären. Man kann nur staunen. Aber wenn man die Geschichte vom Sündenfall, von der Austreibung aus dem Paradies kennt und wie die Welt wirklich vertrieben ist vom Paradies, dann versteht man, was das bedeutet. Gott wirbt um uns. Ach, lassen Sie mich ein dummes Beispiel brauchen. Scheide gibt es eigentlich gar nicht. Sehen Sie, ich habe einen Haufen kleine Enkel. Und die haben so eine gewisse Scheu vor ihrem Großvater. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das meine Stimme ist, die so ein bisschen laut ist, oder meine etwas wuchtige Persönlichkeit, ich kann es nicht sagen. Sie haben also eine gewisse Scheu. Und so ein Opa möchte natürlich das Herz seiner Enkel haben, und da werbe ich um sie, da habe ich angefangen. Ich habe eine Schublade in meinem Schreibtisch, da ist immer so kleine Frigo-Schokolade. Und wenn sie ankommen, komm, lass uns mal nachgucken, ob da was drin ist. Und jetzt ist es so weit, dass sie gleich auf mich zugestürzt kommen, lass uns mal nachgucken, nicht? So weit lässt der lebendige Gott sich herunter, dass er um uns wirbt mit einem Geschenk. Denken Sie. Nicht um Schokolade. Und schenkt uns seinen Sohn. Er reißt sich's liebst vom Herzen und gibt seinen Sohn. Dies Kind in der Krippe sagt, der lebendige Gott wirbt. Ich glaube, dass die Hirten das verstanden haben. Ein Bekannter aus Süddeutschland, so eine musisch begabte Diakonisse, schickte mir ein altes Hirtenlied zu, das sie irgendwo ausgegraben hat, so aus dem Mittelalter. Da heißt es, ja, ich muss vorausschicken, Gott wirbt um uns durch seinen Sohn, um dies Lamm Gottes in der Welt Sünde trägt. Und da heißt es im alten Hirtenlied, ihr Hirten, was ficht euch an, dass ihr die Herd verlasst? Wie soll ich das verstehen, dass ihr enteilt mit Hast? Und die Hirten antworten, es ist uns heut beschert ein ander Lämmelein, drum lassen wir die Herd eilen gen Bethlehem. Gott wirbt durch seinen Sohn, durch sein Geschenk um uns. Jetzt muss ich einfach mal persönlich ein Erlebnis erzählen, von dem ich nicht recht weiß, ob ich es erzählen kann. Da hatte ich im letzten Herbst, lag ich in einem Hotelzimmer in Zürich und hatte Angst. Es ging mir nicht sehr gut und ich sollte am Abend einen Vortrag halten einer großen, schrecklich schwierigen Versammlung. Ich kann es nicht lange erklären, aber es war alles furchtbar schwierig. Und da lag ich da in meinem Hotelzimmer und hatte Angst. Und war sehr allein. Und da schüttete ich dem lebendigen Gott, der von allen Seiten uns umgibt, mein Herz aus. Und da geschah es, dass er mir auf einmal einen Durchblick schenkte, ein unsagbares Begreifen, wie er von Jugend an um mich geworben hat, um mich zu sich zu ziehen. Wie er mit Erbarmen auf mich gesehen hat, als ich als junger Bursch fern von ihm in Sünde und Schande lebte. Wie er seinen Geist sandte, dass der mir arbeitet und zieht und reißt und keine Ruhe gibt und tröst und lockt. Und dann als Größtes, wie er seinen Sohn gibt. So sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen Sohn gibt, als Mensch ins Fleisch, dass er mein Bruder wird, dass er seinen Sohn gibt, ans Kreuz. Auf einmal stand das vor mir, wie dieser Sohn Gottes angenagelt ist und wie das Gesicht zerrissen von der Dornenkrone, dass er seinen Sohn gab, der aufersteht ins Leben hinein, in mein Leben hinein. Wie auf einmal überkam mich das, dass der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Geist, den ich nie begreife, geradezu ängstlich wirbt, um einen so unwichtigen Menschen wie mich zu sich zu ziehen. Dass mein Herz sich ihm ergießt. Meine Freunde, ich kann das nicht so schildern. Ich kann nur sagen, das muss der Heilige Geist, der wird es tun, Ihnen selber zeigen. So sehr hat Gott die Welt, die seinen Sohn gab, wie er um sie wirbt, um sie zu sich zu ziehen. Ich muss das klarstellen, nicht weil er uns braucht. Nicht, wenn ein liebender junger Mann und Mädchen wird, dann sagt er, ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht leben. So ist das nun nicht. Gott ist ohne uns völlig selig. Sondern weil ihm das Herz darüber bricht, dass wir ihn brauchen, darum wirbt das so um uns, dass dieses Kind an der Krippe liegt, das ist ein Werken Gottes. Und nun ein zweites. Ich möchte bloß noch sagen, ich bin überzeugt, dass die Hirten es so empfunden haben, wie sie da im Stall waren und sahen das Kind. Da waren sie erschüttert von diesem Werken Gottes. Und nun ging es für sie darum, und damit mich beim Zeiten, dass sie richtig reagierten. Das ist das Zweite. Lasst uns doch richtig reagieren auf Gottes Werben. Das heißt, das Wort reagieren ist schlecht, nicht? Reagieren ist was Unwillkürliches. Eine Maschine reagiert, wenn ich am Knopf drücke, nicht? Lassen Sie uns lieber so sagen, lassen Sie uns richtig antworten auf Gottes Werben. Und das ist mein Zweites. Lassen Sie uns richtig antworten auf Gottes Werben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben. Das ist die richtige Reaktion, die richtige Antwort. Dass wir an Jesus als den Sohn des lebendigen Gottes glauben. Meine Freunde, es gibt viele unglückliche Liebende, ne? Und die Weltliteratur und die Weltgeschichte sind voll von unglücklichen Liebenden. Und die Urgeschichte aller urglücklichen Lieben hat mein großer Landsmann Goethe geschrieben in den Leiden des jungen Werther, ne? Aber das Buch, das am meisten von einem unglücklichen Lieben, noch viel gewaltiger als Goethes Werther schreibt, ist die Bibel. Dass ich so sage, Gott ist ein unglücklich Liebender. Wissen Sie, der gewaltige Gott, der den Atem wegnimmt, die Welt zerfällt, der ist ein unglücklich Liebender. Wir antworten ihm nicht. Wir antworten ihm nicht. Das ist Gottes Leiden, dass sein Werben nicht beantwortet wird. Lassen Sie mich nur ein Beispiel brauchen. Das ist, wie ich eben sagte, wie alle Beispiele dumm und außerdem habe ich wahrscheinlich schon 10.000 Mal erzählt, aber ich weiß kein besseres. Sehen Sie, wie meine Kinder noch ganz klein waren. Da hatte ich so die Sitte, dass ich ihnen immer was mitbrachte, wenn ich von der Reise kam. Und da war ich mal in so einem ländlichen Bezirk gewesen, hatte ein paar so eine Festpredigt gehalten, so ein Missionsfest, und da hatte ich keine Gelegenheit, großartige Geschenke einzukaufen. Und ich hatte selber das Gefühl, das ist ein bisschen kümmerlich, was ich diesmal mitbringe. Wie ich nach Hause kam, da fand ich meine kleine Gesellschaft im Garten, da trommelten sie gerade, alte Blechdeckel und Kochlöffel, da liefen sie rum und trommelten gewaltig. Und wie sie mich sah, oh Papa, kommt, hast du was mitgebracht? Ja natürlich, kommt rein und dann packe ich aus. Und dann sehen sie schweigend meine etwas klatlichen Geschenke an, kein Wort, und dann sagt der Junge bloß, komm Hanna, gehen wir trommeln. Ich vergesse das nicht, komm mal, da gehen wir trommeln. Ich muss immer denken, so macht es der Mensch. Er wirft an Weihnachten mal einen Blick auf den Sohn Gottes, auf das Geschenk Gottes, auf den Heiland. Und dann sagt er, komm, gehen wir trommeln und macht seinen alten Lärm. Übermorgen werden die Schaufenster schon umgarniert, wie sagt man da, für Karneval nicht, für das gottlose Geschäft, das je gibt, die Verhöhnung und Passion Jesu Christi. Gehen wir trommeln, da geht das wieder los mit Hass und Streit und den alten Laden. Komm, gehen wir trommeln, wir haben nichts gegen das Geschenk Gottes, aber gehen wir unser Alltagslärm wieder hinein. Das ist Gottes Leiden. Und nun muss ich sagen, sehen Sie, es ist allerdings verständlich, dass der Mensch so negativ reagiert auf Gottes Werden. Denn, dass dieses Kind in der Krippe mein Heil sein soll, das ist sehr schwer zu verstehen. Der große Mystiker Angelus Silesius hat das mal einen Vers ausgedrückt, dass für die Vernunft das völlig sinnlos ist, dieses Kind in der Krippe. Da sagt er so, ich muss es Ihnen wörtlich zitieren, das Große kann nicht in dem Kleinen sein. Ein Elefant kann nicht in der Coca-Cola-Flasche sein. Das Große kann nicht in dem Kleinen sein. Mein Heil kann unmöglich, das Heil einer verrückt gewordenen Welt im Jahr 1964 kann unmöglich in einem Kind liegen, das vor 2000 Jahren in einem Stall lag. Das Große kann nicht in dem Kleinen sein. Der große Gott kann unmöglich im kleinen Baby sein. Das Große kann nicht in dem Kleinen sein. Den Himmel schließt man nicht ins Erdentüpfchen ein. So sagt die Vernunft. Aber dann macht Angelus Silesius weiter. Komm, schau der Jungfrau, Kind, so siehst du in der Wiege den Himmel und die Erde und 100 Welten liegen. Komm, schau der Jungfrau, Kind, das ist es. Lieben Freunde, man muss mal hinsehen. Komm, schau der Jungfrau, Kind, aber da genügen nicht diese Augen. Mir wird dauernd gesagt, nehmen Sie mir die Brille auf und ab. Das ist mein Unglück, dass ich nicht recht sehen kann. Nicht? Gott sei Dank, um der Jungfrau Kind zu schauen, braucht es andere Augen als diese hier. Da braucht es inwendige Augen. Die Hirten hatten richtige, inwendige, aufgetane Weihnachtsaugen. Da sie es aber gesehen hatten, da haben sie mich einfach bloß ein bisschen blöd geguckt. Da waren die inwendigen Augen aufgetan und sie erkannten Gottes Werben. Sie erkannten in dem Kind den Himmel und die Erde und 1000 Welten liegen. Und so hat Johannes der Apostel gesagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Ich wünsche ihm, dass die inwendigen Augen aufgetan werden. Solange schätzt man über das Evangelium, über der Blinde von der Farbe, nicht? Es gibt Predigten, da ist ein Gerede vom Christentum, aber blinde Augen. Gott schenke uns die geöffneten inwendigen Augen. Und aus dem Glauben, aus dem Sehen, kommt dann das Glauben, auf was alle, die an ihn glauben. Wenn ich richtig erkennen kann, dann kann ich an den Heiland glauben. Ach, wenn ich Ihnen das klar machen könnte, was das heißt, dass alle, die an ihn glauben, lassen Sie mich ein paar Bilder skizzieren. Ich habe in meinem Schlafzimmer ein Bild hängen vom Vater Abraham, wie er mit seinem Sohn auf den Berg Moria geht, um ihn dort auf Gottes Befehl zu opfern. Ich hoffe, Sie kennen die Geschichte. Das heißt Glauben, dass man bereit ist, ihm das Liebste zu opfern. Alles. Er ist es weg. Glauben, das studiere ich bei den Jüngern, die mit ihrem Heiland in den Sturm auf dem Meer kamen. Und dann kam ein Augenblick, da taten sie die Hände vom Steuer und hörten auf und überließen Jesus das Schiff. Das heißt Glauben. Im Sturm nicht verzweifeln und nicht weiter wursteln, sondern den Heiland machen lassen. Mir geht einmal auf, als eines der größten Bilder des Glaubens bei David zu sehen. Sie wissen doch, David war der König im Alten Bunde. Und dieser König David, wenn ich Sie jetzt nachfrage, jeden Jungen, da weiß ich zu sagen, David hat so böse Geschichten gemacht. Richtig. David, der Freund Gottes, hat mal eine böse Geschichte gemacht. Eine schmutzige, sexuelle Geschichte mit Mord und was weiß ich alles. Das ist ja immer so, dass jede Sünde eine neue gebiert. Lügen und alles. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und reißt ihm die Larve vom Gesicht und sagt, du bist der Mann, der gesündigt hat. Und da steht er plötzlich vor Gott in seiner ganzen Armseligkeit und Schuld. Und was tut jetzt der David? Er tut nicht, was sie tun. Er entschuldigt sich nicht, er verteidigt sich nicht, er erklärt nicht. Er sagt, ich habe gesündigt. Er übergibt sich mit seiner ganzen Schuld dem heiligen Gott. Soll er jetzt fertig werden mit meinem Bankrott? Das heißt Glauben. Soll er fertig werden damit? Und ich sage Ihnen, dieses Kind in der Krippe wird fertig mit unserer Schuld und trägt sie ans Kreuz. Er hat unsere Sünden hinaufgetragen, das Kreuz. Das heißt Glauben. Sich verloren geben, um durch Vergebung der Sünden gerettet zu werden. Auf das alle, die an ihn glauben. Lassen Sie mich noch kurz ein Letztes sagen. Lassen Sie uns Gottes Werben hören, sagt die. Lassen Sie uns richtig reagieren auf dieses Werben, richtig antworten, möchte ich lieber sagen. Und das Dritte ist, lassen Sie uns in ernster Lage erkennen. Auf einmal steht hier mitten in dem schönen Weihnachtswort so ein schrecklich hartes Wort, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Der gesegnete Pastor Dammann, der hier früher in Essen gepredigt hat, in der Pauluskirche, wo heute so ein kirchliches Verwaltungsgebäude steht, da war damals eine Kirche mit tausenden Menschen drin, der hat mal eine Predigt damit angefangen, über diesen Text von all den tausenden von Worten in der Bibel fürchte ich keinen so sehr, wie das Wort verloren. Das ging den Menschen durchs Herz. Auf einmal so ein schrecklich ernstes Wort. Und sehen Sie, dieser Ernst ist auch in der Weihnachtsgeschichte. Darf ich mal zwischendurch eben sagen, machen wir doch bitte aus der Weihnachtsgeschichte Lukas 2 nicht eine süße kleine Legende. Ich werde manchmal gefragt, sagen Sie, Pastor Busch, ist es eine Legende oder ist es wahr? Ich persönlich bin überzeugt, dass es genau so war. Denn es schreibt ein Mann, der gesagt hat, er habe alles mit Fleiß erkundet. Der ist wie ein Reporter zu den Hirten hingelaufen und sagt, wie war die Geschichte? Und darum packt mich die Stelle, wo auf einmal von einem tödlichen Ernst der Weihnachtsgeschichte die Rede ist. Da sagt der Engel, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute, da ist wirklich der Retter geboren. Retter braucht nur einer, der verloren ist, der in tödlicher Gefahr ist. Und die Hirten sagen nicht, Retter, wieso? Ja, wieso? Sondern sie begreifen es. Es gibt einen Zorn Gottes und es gibt ein Dahingegebensein und man kann verloren gehen. Und darum laufen sie, als sie einen Retter sehen. Ich bitte Sie, hören Sie den tödlichen Ernst der Weihnachtsgeschichte. Man sagt mir immer wieder, der moderne Mensch kann heute die Bibel nicht lesen, du kannst doch nicht einfach den modernen Menschen konfrontieren mit der Bibel. Das ist richtig. Der moderne Mensch und die Bibel reden permanent an der vorbei. Der moderne Mensch, der redet mit Selbstverständlichkeit so, dass er mit allem fertig wird. Und die Bibel redet mit Selbstverständlichkeit davon, dass man in die Hölle kommen kann und Zorn Gottes gibt und dass der Mensch dahingegeben sein kann. Und nun hören sie nicht aufeinander. Die Frage ist, wer nur recht hat. Ich sage Ihnen, die Bibel hat recht und das spüren wir manchmal, was es heißt, verloren sein, verloren. Das spüren wir manchmal. Sehen Sie, da ist ein neues Testament rausgekommen, eine neue Ausgabe des Neuen Testaments in der Württembergischen Bibelgesellschaft. Ganz merkwürdig, eine Bilderbibel. Und zwar ist sie nicht wie die alten Bilderbibeln, dass die Geschichten der Bibel illustriert sind, sondern da sind Fotos reingesprengt aus dem modernen Leben. Gleichsam die Welt dargestellt, in die hinein das Evangelium gesagt wird. Das ist ein packendes Bild, das so ein Zimmer, das zum Jungen gehört, zum jungen Burschen um 20. An der Wand baut er so Bilder, wissen Sie, so BB und was weiß ich alles und Bikini-Mädchen und der Junge und Plattenspieler und so, alles was dazugehört, nicht? Und der Junge hat sich übers Bett geworfen, Kopf vergraben in den Armen. Man spürt ihm nur die Verzweiflung an über die Nichtigkeit seines Lebens. Und die Leere und den Dreck und die Schmutz, da hat er sich da hingeworfen. Wir spüren manchmal was, was es heißt, verloren sein. Ich bin mit Freunden mal am Dachstein gewandert und dann rannten wir waren also noch jung und strahlend, nicht? So eine blühende Alm runter, jauchzend. Und einmal brüllt der Forster Halt und wirft sich hin und wir werfen uns hin und sehen, dass vor uns ein schauerlicher, senkrechter Felswand runtergeht. Und wir spüren manchmal, wie unser Leben uns an den Absturz führt. Dass wir vielleicht in der schlaflosen Nacht denken, was hat mein Leben für einen Sinn, was habe ich denn ausgerichtet? Ich habe ja gar nichts ausgerichtet, ja alles Stückwerk. Wozu ist das Ganze? Und gibt es wirklich einen Zorn Gottes? Und kann man verloren gehen? Sehen Sie, wir haben uns in den Absturz damals hingeworfen. Das Schreckliche ist, dass man sich mit seinem Leben nicht hinwerfen kann, sondern die Zeit treibt uns weiter. Wir müssen weiter bis in den Absturz. Und manchmal kommt man die ganze Welt vor, als wenn alle bloß einem beständig in den Abgrund hineinrennen. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, das heißt, dass einmal über alle Abgründe weg eine Brücke ist, ein Weg, ein Wunder, ein himmlischer Weg, ein Gottespfad. Jesus sagt, ich bin der Weg, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Lassen wir uns beten. Heiland, gib uns doch offene Augen. Gib uns ein Herz, eine Antenne dafür, dass wir dein Werden spüren. Mach uns lebendig, dass wir antworten und errettet werden. Amen. Wir schlagen auf aus dem Liede 17, Vers 11 und Vers 13. Vers 11 und 13.
Amen.
dem Segen singen wir stehen an den 48. ersten Vers. O du Fröhliche, werden stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.